Es sind riesen Anforderungen gewesen, oder? Ein Kind hätte zu Hause, wo eigentlich eine Intensivbetreuung gebraucht haben, 24 Stunden. Das Spital hat die Kinder wollen heilen. Wir in der Kinderspitex haben uns nicht vorstellen können, wie wir so ein Setting aufbauen wollen. Und wir haben gemerkt, wir müssen zusammenarbeiten, ambulant, stationär, weil sonst wird das nicht möglich werden, oder? Und ich glaube, das war sicher so eine Initialzündung.
Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über Palliativcare und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein gemeinnütziger Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Cornelia Makut-Wicki ist mir immer mal wieder begegnet in der Palliativcare in der Schweiz. Und vor allem ist sie mir in ganz unterschiedlichen Kontexten begegnet. Sei es als Co-Leiterin vom Pädiatrischen Palliativcare-Netzwerk Schweiz, als Leiterin von der Koordinations- und Geschäftsstelle Palliativcare Solothurn oder als Vizepräsidentin vom Verein Raum für Geschwister. Sie sei einfach eine Macherin und packe dort an, wo es nötig sei, hat sie mir gesagt, als ich ihr angerufen und sie im Podcast eingeladen habe. Auch wenn alle ihre Tätigkeiten für sich genug spannend wären, ich musste eine Auswahl treffen, über was ich mit der gelehrten Kinderkrankenschwester, so hat es zur Zeit ihrer Ausbildung noch geheissen, möchte reden. Und so habe ich mich für diese Episode für ihre Arbeit beim Pädiatrischen Palliativcare-Netzwerk Schweiz entschieden. Auch, um mal wieder anknüpfen an die Staffeln der Pädiatrischen Palliativcare, die ich letztes Jahr publiziert habe. In der Episode vom Juni rede ich mit der Cornelia Makut-Wicki dann darüber, wie es Geschwisterten von schwer kranken Kindern oder Kind mit einer Beeinträchtigung geht.
Herzlich willkommen, liebe Cornelia. Wir sehen uns heute das erste Mal, aber wir sind uns immer mal wieder so ein bisschen online oder per Mail begegnet. Schön, dass du im Polypod gekommen bist. Danke vielmals.
Danke vielmals für die Einladung.
Gerne. Als ich angefangen habe, recherchieren zu dir, bin ich ja total überrascht gewesen, wie viele verschiedene Hüte du anhast in der Palliativcare. Was waren deine Anfänge? Und wie bist du zu all diesen Hüten, wenn wir beim Sprachbild bleiben
wollen? Es ist noch schön, dass du die Hüte wählst, weil ich brauche das Bild auch viel. Und ich brauche das auch viel, wenn ich nicht mehr durchgehe, zu sagen, welchen Hut habe ich eigentlich jetzt an? Also, ich glaube, das ist wichtig, immer wieder auch ins Bewusstsein zu nehmen, was bringe ich mit und was ist heute der Schwerpunkt. Ich bin ursprünglich Kinderkrankenschwester, hat es dann noch geheißen, vor über 30 Jahren. Und habe so mit dem Schwerpunkt Kind, Jugendliche, Frauengesundheit, Familie, das war so mein Thema gewesen, wo ich praktisch einfach Erfahrungen gesammelt habe, vom Wochenbett am Anfang des Lebens. Ich war dort 10 Jahre aktiv gewesen, hat mir sehr viel Freude gemacht und hat dort natürlich auch immer wieder vereinzelt, nicht so häufig, aber ich hatte auch Kinder gehabt, wo es noch sehr schlecht gegangen ist, wo die auch verstorben sind. Und als ich dann wieder in Kinderspitex, in Pädiatrie übergewechselt habe, ist das dann, ja, sehr zentral geworden. Also in dieser Zeit sind Kinder entlassen worden vom Spital, wo früher fast auf einer Intensivabteilung aufgewachsen sind, also beatmete Kinder. Das sind riesige Anforderungen für uns als Pflegende, die Kinder daheim zu pflegen, zu betreuen. Die Eltern haben manchmal noch mehr gewusst als wir. Also wir haben dort rechte Herausforderungen gehabt. Und ja, Kinderspitex ist eine lange Zeit gewesen. Und ich habe dann in dieser Zeit auch dann noch das Pflegestudium gemacht. Und das hat mir dann schon auch geholfen, so all die Erfahrungen zu reflektieren, auch zu schauen, was mache ich mit dem, wo sind auch, sage ich jetzt, noch Lücken, wo wir einfach noch gar nichts haben für die Versorgung. Und habe das eigentlich all die Erfahrungen können im Aufbau von einem Kinderhospiz, von einem Ambulanten, auch einflüssen lassen. Und so, Ja, mich hat es einfach immer interessiert, wer ist mein Gegenüber, was brauche ich die, und habe mich auch ein bisschen durch das leiten und bin so an die verschiedenen Stationen gekommen.
Mhm. Dann konzentrieren wir uns doch mal auf eines deiner Tätigkeitsfelder. Du bist zusammen mit der Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Deborah Gubler, Co-Leiterin vom Pädiatrischen Palliativcare-Netzwerk Schweiz. Seit wann bist du dort involviert?
Ja, ich bin eigentlich seit der ersten Sitzung im Herbst 2010, Gründung von diesem Netzwerk, bin ich dabei. Das war eine Studiokollegin von mir, die das Ganze im Kispi hat aufgebaut, Judith Wieland. Und ja, seitdem dabei, am Anfang waren wir so 10 Leute, Pflegende vor allem. Und ja, das ist jetzt eigentlich stetig gewachsen. Und seit etwa 3 Jahren haben wir auch eine Steuergruppe, wo wir wirklich 6 Personen sind, die auch die Fragestellungen diskutieren. Und jetzt ganz neu haben wir noch eine Gruppe, die so Fachinputs für die Treffen organisiert. Also wir treffen uns 3 Mal pro Jahr, 2 Mal online und einmal treffen wir uns irgendeiner Versorgungsregion.
Was war denn die Initialzündung, dass ihr euch gegründet habt? Also warum habt ihr das Gefühl gehabt, da braucht es ein Netzwerk?
Ich habe kurz vorhin das auch so ein bisschen angetönt, oder? Es sind riesen Anforderungen gewesen, oder? Kinder hätte jetzt auch heim, die eigentlich eine Intensivbetreuung gebraucht haben, 24 Stunden. Das Spital hat die Kinder wollen heimlassen. Wir in der Kinderspitex haben uns nicht vorstellen können, wie wir so ein Setting aufbauen wollen. Und wir haben gemerkt, wir müssen zusammenarbeiten, ambulant, stationär, weil sonst wird das nicht möglich werden, oder? Und ich glaube, das war sicher so eine Initialzündung gewesen.
Genau, zu den Gründungszeiten sind wir zuerst monoprofessionell aktiv gewesen, hast du ja gesagt, nur, also ausschließlich Pflegende. Heute sind wir ja multiprofessionell aufgestellt. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie sind dann die anderen Professionen dazugekommen?
Wir haben natürlich, währenddem als wir als Gruppen unterwegs waren, sind gleichzeitig auch in den Kinderspitälern so die Palliativcare-Teams entstanden. Und es war ja dann wie klar auch gewesen, als Pflegende müssen wir unbedingt mit den Ärztinnen und Ärzten zusammenarbeiten. Und wenn man ja Palliativcare im Ganzen anschaut, das geht ja nicht einfach nur auf den körperlichen Fokus, das hast ja du schon in dem Podcast immer wieder auch gut aufgezeigt. Es geht wirklich so das ganze Kind, das ganze Familiensystem bei den Kindern auch in den Blick zu nehmen. Und dann war schnell klar gewesen, wir müssen wie andere auch noch dazu nehmen. Wir müssen schauen, dass wir die Schnittstellen zu Notstellen machen können, oder? Dass das verhebt für die Familie. Das ist, ich glaube, so. Ich glaube auch unsere Motivation von allen. Also wir haben alle Freude in dieser Arbeit. Wir haben das Gefühl gehabt, wir können Verbesserungen erwirken. Es war spürbar gewesen auch für die Familien und das hat wie auch begeistert. Und so nötiges Know-how sind die Professionen dazugekommen. Ich weiss, am Anfang haben wir gesagt, wir sollten einfach noch eine Neurologin oder einen Neurolog haben. Das sind ja die Kinder, die Hauptgruppen. Und wie kommen wir zu denen? Dann haben wir die angeschrieben, in den Diskussionen gefragt. Und so einfach wirklich, wir sind die Leute ein, zwei angegangen zum Teil. Oder?
Wie ist es denn heute? Müssen wir heute auch noch Mitglieder selber werben? Oder wie sind wir zusammengesetzt auch von der Mitgliederstruktur her?
Also jetzt haben wir wirklich, also eben Pflege, Medizin, das ist der Hauptteil. Wir haben Leute aus der Sozialarbeit, aus der Psychologie. Wir haben Ergotherapeutin ist auch sogar dabei. Also wirklich so der Blick ist auch aufgegangen, oder? Und wir haben Personen aus dem stationären Setting, aus der Akut-, aus der Langzeit. Wir haben aus dem ambulanten Setting, wir haben aus der Kinderhospizarbeit Leute. Also es ist wirklich so, die ganze, sage jetzt, Versorgungsstruktur ist abgedeckt und sie kommen wirklich zu uns und wir haben Freude. Also durch das, dass wir natürlich auch schauen, dass wir Berichte schreiben können, in der Zeitschrift Pädiatrie zum Beispiel ist ein grosses Themenheft rausgekommen. Letztes Jahr war das. Ja, dann werden Fachleute auf uns aufmerksam und schreibe das an. Also im Moment habe ich sehr Freude, im nächsten Treffen wird eine Kinderärztin mit dabei sein, die eine Hausarztpraxis hat quasi, mhm. die auch sagt, ja, mal reinhören und schauen, wo kann sie auch für ihren Alltag etwas mitnehmen, oder?
Ja, ganz wichtig, denke ich, dass die Kinderärzte niedergelassen alle auch involviert
ja,
sind.
Ja, ganz genau. Ja, wir sind zwischenzeitlich über 100 Mitglieder, also 32 Einzelmitglieder und es sind 20 Kollektivmitglieder und das sind also Kollektivmitglieder über 75 Personen, also man wächst stetig. Also, und eben das hat dann natürlich schon auch Anforderungen jetzt für uns in der Leitung. Wie tun wir das organisieren? Also wir sind eigentlich alle vor allem vor Ort tätig und wir müssen eine gute Administration aufbauen, wir müssen irgendein Kommunikationssystem intern haben. Also das sind auch die Herausforderungen, die wir halt dran sein müssen. Ja.
Die Informationen zu euch online findet man ja seit gut 2 Jahren auf der Webseite von Palliativ.ch, also dem Dachverband der Palliativcare in der Schweiz. Warum ist die Zusammenarbeit mit der Nationalen Dachorganisation wichtig für euch?
Ich glaube, es ist ein gegenseitiger Gewinn. Also einerseits für uns gibt es natürlich Sichtbarkeit. Also wir werden gehört, wir können unsere Anliegen einbringen. Wenn es um Thema, ich sage jetzt Finanzierung, ist ein brennendes Thema, dann muss man ja nicht von der Sparte reden, sage ich jetzt, oder von der Patientengruppe, sondern man muss wie grundsätzlich Palliativcare-Versorgung anschauen. Und dann lohnt es sich einfach, Kräfte zu bündeln und so gemeinsam weiterzugehen. Und wir haben am Anfang selber eine Webseite gehabt und dann die zu pflegen. Und dann ist sie ja dann nicht zahlt gewesen und dann hast du das nicht können. Das nicht, also es hat einfach auch nicht, es ist nicht handhabbar, gut handhabbar gewesen. Und als wir dann auf Palliativ Schweiz zugegangen sind, sind die Türen einfach offen gewesen, weil sie gesagt haben, ja, wir sind froh, wenn wir Ansprechpersonen haben in der Pädiatrie, dass wir, wenn wir Anfragen haben, die können weiterleiten, dass die auch Stellung nehmen zu Themen. Also so ist es miteinander und es für uns hilft es auch, auf nationaler Ebene eine Wirkung zu erzielen.
Wie sieht denn so euer Jahresprogramm aus? Also was ist der Gewinn für jemanden, der in der pädiatrischen Palliativcare tätig ist, um sich euch anzuschliessen?
Also eben, ich habe gesagt, wir treffen uns 3 Mal pro Jahr. Und so der Morgen, der ist eigentlich immer reserviert für Austausch. Zu schauen, was läuft in diesen verschiedenen Regionen. Gibt es neue Projekte, dass man voneinander weiss. Also dort haben alle Mitglieder so kommen zu Wort. Oder wir erzählen auch von der Steuergruppe, wo wir gerade dran sind, was wir aufgenommen haben. Und dann der Nachmittag, der ist eigentlich immer so in einem Fachinput gewidmet. Also das ist ein Abschlussabend, der vorgestellt wird, oder wir laden jemanden ein für ein Fachreferat. Das ist eigentlich sehr anregend halt auch. Also wir haben eine Fallbesprechung, es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ah, ich habe hier so ein Thema, das mir wichtig wäre, wo wir darüber reden könnten. Es kann zum Beispiel sein Ernährung. Das ist so Ernährungsformen, wie kann man auch ins Gespräch kommen, weil da ist manchmal sehr viel Ablehnung von Seiten der Eltern, wenn es um Päcksonden oder was auch immer geht. So, dann tun wir über das diskutieren oder auch Erfahrungen austauschen. Und dann haben wir so über den Mittag haben wir so eine Netzwerk-Stützpunkt-Session noch, also dort sind dann vor allem Tariffragen, Finanzierung. Ich sage, am Anfang war es ein bisschen ärztlich, jetzt ist es noch mit der Kinderhospiz auch so ein Thema, wo es wirklich so mehr um die Finanzierungsfragen geht. Und so können wir quasi in Untergruppen an den Themen sein, die uns im Alltag beschäftigen und so auch eigentlich weitergehen. Das Jahresprogramm sieht eben so aus, dass die 3 Treffen sind und wir haben Corona-bedingt natürlich es nicht mehr treffen können, haben dann auch Online-Austausch gehabt und haben gemerkt, das ist eigentlich ganz gut, weil sich halt auch weil man die Ressourcen ein bisschen klein behalten kann. Man kann sich zuschalten, kann sich aber auch zwischendurch wieder rausnehmen, wenn es dringend etwas ist. Aber es ersetzt nicht die persönlichen Begegnungen. Oder? Also das ist sicher auch wichtig, auch in der Pause mal miteinander noch sehen und andere austauschen.
Ja, genau. Eure Mitglieder, du hast es gesagt, kommen aus allen Regionen der Schweiz. Seit ich mich mit pädiatrischer Palliative Care beschäftige, höre ich immer wieder, dass der Wohnort nicht selten eine Glückssache ist. Wie gut, dass dort gerade die pädiatrische Palliativversorgung ist. Wie siehst du das? Wo gibt es zu wenig Strukturen für schwerstkranke Kinder und ihre Familie?
Ja, es ist sicherlich so, dass es so in ländlicheren oder in Bergregionen zum Teil wirklich eine Unterversorgung ist. Und ich glaube, dort würde es auch Sinn machen, wenn man Teams hat, die wirklich vor Ort gehen und Grundversorger unterstützen. Ich will jetzt nicht aufhängen, wo. Also es, aber es ist wirklich ländlicher, Bergregionen. Dort ist es einfach schwierig, wie überall in der Versorgung. Ja. Oder? Und zunehmend fehlen einfach so niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte. Das macht es einfach auch sehr schwer. Also die Eltern sind an ein Kinderspital gebunden. Und das ist ein enormer Knorz. Oder? Wir müssen in ein Kinderspital alles daheim organisieren. Dann hast du auch dann wieder Notfallaufenthalt. Also das ist einfach extrem stressvoll für die Familie.
Mhm. Was braucht es denn, um die Strukturen zu verbessern? Gerade auch so im Hinblick darauf, dass die Anzahl Kinder mit Palliativbedarf steigen wird.
Also sicher sind die finanziellen Ressourcen immer wieder Thema. Oder? Also das ist etwas Wichtiges. Es sind aber halt auch die Fachleute, die nötig sind, die Sensibilisierung der Fachleute. Also wir haben zwar sehr viele Spezialistinnen und Spezialisten in verschiedenen Disziplinen, aber dort ist vielleicht Zusammenarbeit zu wenig auch gegeben. Oder zu wenig selbstverständlich, sage ich jetzt einmal. Also das Palliative Care Team wird dann nicht zugezogen. Das finde ich immer noch wirklich schwierig, bedenklich, dass man das nicht sieht, die Qualität, die so ein spezialisiertes Team hat. Also Finanzen, Personen, Ressourcen. Ich glaube aber auch so die Thematik von der medikamentösen Versorgung, Materialien, Pflegematerialien, also Zugang wäre wichtig, dass wir dort, also wir haben eine Zeit lang Lücken gehabt bei der Opiatversorgung, also weißt, wenn du dann noch musst schauen, wie komme ich irgendwo zu einem Medikament für die Behandlung von diesem Kind, das darf wie nicht sein, oder? Also, und das sind nicht außerordentliche Medikamente gewesen. Und ich glaube auch, so Entlastungsmöglichkeiten sind wichtig, also wenn man sich vorstellt, dass eine Familie wirklich über 24 Stunden, 7 Tage lang gefordert ist, dann sind 10 Spitex-Stunden, sage ich jetzt, pro Woche. Das ist nicht viel, oder? Und dann hört man manchmal, ja, alle Eltern sind gefordert, wenn sie kleine Kinder haben. Ja, aber das sind jahrelange Zustände, die sind erschöpfend. Und dann sind sie ja dann nicht einmal, als irgendwo vielleicht einen Aufbau gibt in all dem innen, sondern es ist einfach, du siehst gar keinen Ausweg als Eltern. Das muss einfach laufen, weil sonst muss dein Kind wieder ins Spital. Und ich glaube, die Entlastungsmöglichkeiten im Alltag wären wichtig. Also so wie es jetzt zum Beispiel ist mit dem Kinderhospiz Alani in Bern oder das Kinderhospiz Flamingo, wo in Zürich geplant ist, zu Basel mit der Stiftung Verein Mehr Leben. Das sind alles so Bestrebungen, die helfen, den Alltag irgendwo ein bisschen abzufedern. Als Eltern auch Stärkung erfahren und Unterstützung in ihrem Tun. Also, die leisten wirklich ungehörst. Also, wenn ich manchmal so im Gespräch bin mit Eltern, vor allem auch mit Müttern, was die alles tun, ich glaube, da würde sich manche Manager noch fragen. Also, ja, schon ungehör. Wirklich grosser Respekt, dass sie das so gewährleistet, oder? Immer mit der Motivation, das Beste für ihr Kind zu halten und zu bieten, ja.
Und eben, die Zahlen werden ja wahrscheinlich steigen. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit haben aktuell 10'000 Kinder und ihre Familien Bedarf an Palliativcare und bis 2030 sollen die Zahlen um 43%, also auf 15'000 Kinder und ihre Familien, steigen. Wobei der Bedarf bei unter Einjährigen wahrscheinlich am grössten ist. Wie schätzt ihr das ein und von welchen Faktoren ist die Zunahme abhängig?
Da spielt sicher der medizinische Fortschritt eine grosse Rolle. Also immer mehr Kinder, Neugeborene überleben mit einer schweren Erkrankung. Und es gibt immer bessere Pflege, Behandlung, Therapien. Das ist sicher etwas. Und aktuell ist es ja so, dass der Bedarf bei den Unterjährigen gross ist. Aber ich glaube, das wird sich auch noch verschieben. Mhm. Jetzt ist es ja über die Hälfte, fast 2/3. Ich glaube, es wird sich verschieben, weil die Kinder älter werden. Zum Teil sogar das Erwachsenenalter auch erleben. Und das gibt dann wieder dort Herausforderungen, oder?
Mhm. Also das Überleben ist eher möglich durch die bessere medizinische Versorgung.
Genau.
So eine Zunahme bedingt ja auch mehr personelle Ressourcen in der pädiatrischen Palliative Care. Und ich stelle mir das jetzt noch recht herausfordernd vor, wenn man so auch den Fachkräftemangel, der ja auch zunimmt, vorstellt. Lass uns doch mal über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten reden für Fachpersonen in der pädiatrischen Palliative Care. Auch da sind ihr ja im Netzwerk sehr aktiv. Erzähl doch mal, wie das alles so läuft, was ihr aktuell habt und wie das aber auch vielleicht entstanden ist.
Ja, also es ist sicher wichtig, dass man auf allen Ebenen Weiterbildung in der Pädiatrie anbietet. Also, dass es einerseits universitär, Fachhochschule, aber auch in der Grundausbildung, dass man auch dort Fachpersonen sensibilisiert. Ich habe die letzten 13 Jahre ja auch Freiwillige ausgebildet. Ich glaube, auch dort ist es wichtig, dass die es wissen haben, dass sie das mittragen können. Also so die breite Verankerung.
Mhm. Sag doch vielleicht schnell Freiwillige ausbilden, in was für einen Zusammenhang jetzt? Was machen
die? Das habe ich für die Stiftung Propalium aufbauen, die freiwillige Schulung. Das war eine 6-tägige Schulung und sie gehen dann heim mit der Familie und unterstützen die Familie, unterstützen, entweder mit den Geschwistern, die Kinder, mit dem kranken Kind, dass sie dort einfach auch aktiv sind im Alltag. Ja, und die Weiterbildung in dem Sinn ist wichtig, dass die eben nicht nur medizinisch pflegerisch ist, sondern dass das eben für die verschiedensten Bereiche auch Möglichkeiten gibt, sich mit der Thematik in der Thematik anzunähern und zu vertiefen. Also eben Psychologie, Seelsorge, zunehmend wirklich auch Teil Sonderpädagogik. Also dort haben wir jetzt auch wirklich mehrere Institutionen, die Mitglied geworden sind, weil die einfach auch gesehen haben, ja, die Kinder werden älter, zum Teil sterben sie bei ihnen in den Institutionen, sie brauchen dort auch Wissen. Und so ist es wichtig, dass man das möglichst breit abstützen kann und eben auch Zugang für junge Kolleginnen und Kollegen schaffen, dass sie zu unserem Netzwerk kommen können, auch von unseren Diskussionen profitieren, zulassen und sie dort begleiten. Ja, einige von unserem Netzwerk sind sehr aktiv auch in der Weiterbildung als Referentinnen, Dozentinnen. So.
Was gibt es denn für Weiterbildungen jetzt speziell für Palliative Care, also für die pädiatrische Palliative Care?
Also da gibt es einerseits das CAS von der Uni Zürich, wo in der Pädiatrie ist, die Zürcher Fachhochschule, die haben auch so pädiatrische Module. Das Bildungszentrum Weifelden hat so pädiatrische Schulungen. Also da gibt es ein und andere, wo wir Zugang haben. Und ich glaube, es macht auch Sinn, dass so auf 3-4 Organisationen zu beschränken, weil wir einfach gar nicht so viele Leute sind in der Pädiatrie, oder? Also dass sich das nicht verliert.
Ja. Wie sehen Sie denn also die Zukunft von der Aus- und Weiterbildung?
Ja, ich denke auch das wird einerseits eben die Lehrgänge sein, die wichtig sind, und das andere ist das, was wir machen im Netzwerk, wirklich Training und der Job, also dort dran sein und dort dann auch schauen, was braucht es noch Neues oder wo können wir allenfalls auch mit ausländischen Kolleginnen aktiv etwas Kooperation suchen.
Was denkst du, braucht es dann irgendwie besondere Anreize, um mehr Fachpersonen in die pädiatrische Palliative Care zu holen?
Das habe ich lange überlegt, die Frage. Also Ich finde per se, Palliativcare-Arbeit ist ja etwas, wo du persönlich auch sehr viel kannst profitieren. Und das ist, glaube ich, auch ein grosser Anreiz, weil du persönlich kannst reifen dort drinnen. Und gleichwohl, denke ich, sind auch die Entschädigungen ein wichtiger Teil. Also, ich höre immer wieder von Kolleginnen, Kollegen, dass sie Bicke machen für ihre Familie. Und das wird aber nicht entschädigt. Mhm. Aber einfach, weil die Familie in Not ist, hat man einfach das Telefon noch dabei. Und das, denke ich, das wird nicht gesehen, das wird nicht entschädigt. Mhm. Und ich glaube wirklich, dort braucht es einfach auch, dass man auch so Sachen könnte verrechnen könnte, ja, auch sichtbar machen mit dem, oder?
Mhm. Also auch da sind es wieder eigentlich die Finanzen, oder, wo scheitern.
Ja, genau. Ja, und es gibt doch einige Arbeiten, die da werden, die einfach nicht, eben, Rundtischgespräch. Mhm. Das ist ein Teil, kannst du schon als Beratung abrechnen, aber du musst so viele Leute an den Tisch bringen. Und wenn das ist, wenn das Kind im Spital ist, dann können die Ambulanten das nicht verrechnen. Aber es braucht, dass die Ambulanten vor Ort sind, weil sonst können sie es ja dann nicht weiterziehen daheim. Also das sind so die Überschneidungen, wo ich glaube, dort braucht es ein Umdenken, weil das hilft einfach, ganz viele Komplikationen auch verhindern.
Mhm. Aber sag doch jetzt gerade mal, wenn du an den einhaken, wer zahlt denn das? Oder wie wird denn das finanziert? Wie rechnet die Ambulante jetzt so Rundtischgespräche ab?
Das sind dann so die unverrechenbaren Zeiten, oder? Ja. Und ich weiss von vielen Kinderspitex-Organisationen, dass sie zum Teil halt dann einfach auch einen grossen Teil noch spenden, ja. Gelder für das auch einsetzen, oder? Mhm. Also, ja. Mhm. Nein, es wird wirklich nicht öffentlich dann finanziert, genau.
Ja, apropos Öffentlichkeit, Sensibilisierung von der Öffentlichkeit, auch da sind ihr aktiv. Es ist ja schon ein sehr sensibles Thema. Also ich stosse ja auch immer wieder allein schon rein mit den, ich sage jetzt ja auch wirklich normale Palliativcare, also für Erwachsene, eigentlich auch ein bisschen, ja, so ein bisschen auf Ablehnung, so ein bisschen, was, nein, da, von dem will ich nichts wissen. Und bei Kindern dunkt es mich, über sterbende oder sterbenskranke Kinder zu reden, das ist schon nochmal ein grösseres Tabu. Wie gelingt euch das?
Ja, wir versuchen, durch das, dass wir auch international vernetzt sind, so die Aktivitäten aufzunehmen. Also so der Hands-on Day, um aufmerksam machen auf pädiatrische Palliativcare, ist zum Beispiel so ein Tag im Oktober, ja, wo wir jetzt schon das dritte Mal auch wirklich auf die Strasse raus sind. Wir sind am Bahnhof gewesen, oder im Kispi beim Eingang, oder wir sind im Kantonsspital beim Haupteingang gewesen, oder sind so auf die Strasse, durch die Strasse gezogen und haben so Flyer verteilt, Giveaways abgegeben und so halt so versucht, ein bisschen zu sensibilisieren. Das hat immer etwa eins oder anderes wertvolles Gespräch gegeben. Viele finden, oh nein, das ist jetzt nicht gerade, oder das belastet mich, da will ich nicht zu genauer hinschauen. Aber das finde ich auch völlig legitim. Ich glaube, ja genau, was ich so gelernt habe jetzt so in den letzten 15, 20 Jahren, wo ich jetzt aktiv bin, das muss sich einfach nicht lassen, entmutigen, oder? Und stetig dranbleibt, so eine Basis an Grundinformationen immer wieder auch reinbringt und die aufnimmt. Und ich glaube, es hat Wirkung und das zeigt sich, was Wirkung hat, die Stetigkeit, oder?
Was für Rückmeldungen kommen ihr für eure Aktivitäten so aus der Gesellschaft? Einerseits, das hast du jetzt ein bisschen schon angetönt, aber auch aus der Politik zum Beispiel über?
Im Ersten ist es häufig einfach die Betroffenheit, oder? Und das ist dann immer wieder so ein das, was man auch auflockern muss und sagen, ja, es ist Betroffenheit und gerade darum müssen wir etwas tun. Und also, wo wir wirklich ganz eine gute Unterstützung hatten, jetzt auch, ist mit vom Bundesamt für Gesundheit, das BAG, wo wir immer wieder auch eingeladen worden sind man hat es gehört als vulnerable Patientengruppe, dass man die vertreten. Ich glaube, das ist wichtig und dort hat es wirklich Veränderungen gegeben, oder? Also, ja, Also die Verbesserungen, die wir ja haben können erwirken und die auch gehört worden sind natürlich von politischen Vertretern, ist zum Beispiel, dass es gesetzlich verankert ist, dass Eltern bei ihrem kranken Kind sein können, daheim oder im Spital. Das war ein wichtiger Durchbruch jetzt in den letzten Jahren. Dann auch die Entschädigung der pflegenden Angehörigen ist ein ganz wichtiger Teil, gerade Mütter, die ihr Arbeitspensum reduzieren müssen. Es ist wichtig, dass sie dort irgendwo gedreht werden. Es hat so ein bisschen einen Negativ-Touch, weil sehr viele Firmen aus dem Boden geschossen sind und sich dort auch bereichern. Aber für die Familie ist es ein ganz wichtiger Fortschritt. Ja, wo wir dran sind jetzt, wo Palliativ Schweiz auch dran ist und da vertritt, ist die Finanzierung, die jetzt auch da gesetzlich verankert wird. Also ich glaube wirklich, es wird gehört. Man wünscht sich natürlich, dass das schnell gehen könnte und gleichwohl es passiert. Mhm. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar darüber, ja.
Mhm. Kommst du... Also aus dem erweiterten, sage ich mal, aus dem erweiterten persönlichen Umfeld Rückmeldungen über zu deiner Arbeit? Oder wenn du dich noch jemand vorstellst, jetzt, sag jetzt mal an einem Fest oder so, sagst du, was du machst? Oder erzählst du, was du machst? Mhm.
Ja, ich finde es wichtig, dass man über das diskutiert. Und ich merke schon, da ist dann manchmal so Betroffenheit auch da, so Schweigen, das Durchschnaufen. Mhm. Aber nachher, also... Ganz viele sagen, ja, ich habe auch so eine Erfahrung. Oder egal in welchem Lebensalter. Also ich habe schon mit älteren Damen geredet und gesagt, ja, ich habe auch schon das Kind verloren. Und jetzt, so schön kann ich erzählen. Und also ich finde, ja, das sind für mich immer Gelegenheiten, um das auch voranzubringen in der Gesellschaft. Und so in meinem persönlichen Umfeld, ja, die kennen mich nicht anders. Das ist durchwegs positiv. Also, die trage ich da auch mit. Also, früher, meine Mami, die hat manchmal Suppe gekocht, wenn wir irgendwo ein Treffen hatten mit der Elternvereinigung oder Einpacken von Briefen, Geburtstagskarten. Da wird mitgeholfen. Ja. Wenn sie auch das Gefühl haben, oh, das könnte ich nicht so direkt an der Familie, aber sie helfen dann wie so halt im Hintergrund noch mit. Und, oder auch Spenden. Also ganz viele persönliche Spenden, die Projekte unterstützen, wo ich denke, super, oder? Also das ist ja nicht weniger wert. Und es müssen nicht alle das Gleiche können. Aber ich glaube, es ist so, es muss mitgetragen werden, gemeinsam. Das ist ein wichtiger Teil.
Apropos Spenden, sucht ihr dann oder sammelt ihr auch Spenden für euer Netzwerk?
Ja, unser Netzwerk haben wir jetzt seit etwa 3 Jahren haben wir angefangen, dass wir Mitgliederbeiträge erheben. Einfach, dass wir halt kleine administrative Tools, wenn wir uns treffen online, wenn wir ein Tool haben, dass das zum Beispiel bezahlt wird. Oder wirklich Spenden, für was wir unsere Treffen können finanzieren können. Oder wenn wir so 50, 60 Leute zusammenkommen, es braucht Räumlichkeiten. Wir wollen ja auch unseren Referentinnen, auch wenn sie intern sind, einfach eine kleine Wertschätzung auch können geben. Ja, das braucht immer wieder das eine und andere. Wir haben jetzt angefangen, auch seit dem letzten Jahr, dass wir uns als Steuergruppe so zu Strategietreffen auch uns Zeit nehmen. Das machen wir mit einer externen Begleitung. Auch das sind Kosten. Es sind nicht viele Kosten und gleich summiert sich dann alles zusammen. Darum ja, sind wir auch da auf Spendensuche immer wieder.
Nebst den Spenden, was wünschst du dir aus Sicht von eurem Netzwerk für die Entwicklung der pädiatrischen Palliativcare in der Schweiz?
Ja, da wünsche ich mir noch mehr Zusammenarbeit mit den Grundversorgern. Wirklich dann in der Praxis draussen. Weil die gehören die Nöte, die gehören die Sorgen der Familie. Und können dort einfach wie auch vermittelnd sein. Oder? Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Teil. Und ich sage jetzt mal, in den grössten Fällen geht es recht gut in der Begleitung, aber es gibt einfach wirklich immer wieder Familien, die einfach eine psychotherapeutische Unterstützung auch braucht. Dort haben wir auch zu wenig Fachleute, die wir weitervermitteln können. Also dort wünschte ich mir sicher auch noch mehr fachpsychologische Begleitung. Einfach für die Ausnahmesituationen, wo die Familien drin sind, möglichst gut zu begleiten.
Gibt es ganz dringende Themen außer der Finanzierung?
Ja, ich glaube, wir haben schon viel angesprochen. Also Weiterbildung, Fachpersonal, das ist sicher ein Teil. Was uns im Moment ganz fest beschäftigt, ist, dass zum Teil Palliativcare-Teams in Kinderspitälern sollen abgebaut werden. Und das sind natürlich Alarmzeichen für uns, wo wir uns so überlegen müssen, werden wir da auch aktiv, um ein Statement abzugeben. Eben die Entgeltung der Leistungen, haben wir gesagt. Medikamentenzugang habe ich auch schon erwähnt. Ja, psychologische Fachbegleitung. Ja, das sind so die dringenden Themen. Ich glaube, das ist da. Wenn wir dort Schritte machen könnten, dann wären wir Riesenschritte vorwärts.
Schön. Danke vielmals für den Einblick.
Ja, gerne. Danke vielmals, was ich erzählen durfte. Das ist ein wichtiger Teil, dass wir auch so in die Öffentlichkeit gehen können.
Gerne.
Macherinnen wie Cornelia Makut-Wicki braucht es einfach in der Palliative Care. Ärmel aufrugeln und anpacken. Einfach das, was es gerade zu tun gibt. Und wie sie selber sagt, immer dranbleiben. Wer mehr über das pädiatrische Palliative Care Netzwerk Schweiz will wissen, findet den Link dazu wie immer in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Link zu der ganzen Staffel zu pädiatrischer Palliative Care. Es lohnt sich, mal reinzuhören. Das war es für das Mal vom Palliput, ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Palliput ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Und nicht vergessen, das Leben geht bis zum letzten Schnuff.